Da gab es ein interessantes Zitat von Mats Wielander, ich zitiere das mal ganz kurz. Der hat gesagt, I hope Roger, Novak and Rafa are not listening, but in terms of level, when Sinner and Alcaraz are at their best, there's no way anyone has ever played better tennis. Das ist doch mal interessant, oder? Was sagst du denn zu der Aussage?
Wie sage ich das am freundlichsten? Nein. Also, nee, also ich mag Mats Wielander.
Nach 3 Wochen ohne Crosscourt sind wir also wieder da. Heute gibt es eine neue Folge, die etwas anders laufen wird als geplant. Wir hatten eigentlich einen Gast angekündigt. Wir sind auch in die Akquise gegangen. Wir haben ein paar Leute angefragt. Aber dann hat Rafael Nadal alle Pläne durchkreuzt. Habt ihr bestimmt mitbekommen, das Karriereende angekündigt. Darüber müssen wir natürlich heute sprechen. Das mache ich in dieser Folge natürlich auch wieder mit Stefan Schnürle. Hallo Stefan.
Hallo Dennis.
Da sind echt ein paar Sachen passiert. Ne? Ich glaube, das wird insgesamt eine bunte Folge heute. Lass uns mit Rafa Nadal natürlich direkt beginnen. Das geht ja gar nicht anders. Dieses sehr emotionale Video, was wir dann alle gesehen haben. Also ich gehe mal davon aus, ihr zu Hause werdet es auch gesehen haben. Wie war deine erste Reaktion auf das Ganze? Wie überrascht bist du gewesen? Weil ich habe ja dann auch immer noch gesagt, naja, lass mal abwarten. Was passiert da vielleicht noch nächstes Jahr und so? Und jetzt dann doch nicht. Wie hast du das alles aufgenommen?
Ja, es war erstmal recht kurios, weil ich war in der Arbeit bei Sport1 und am Morgen war erst bekannt geworden, dass ja Richard Gasquet nach den French Open nächstes Jahr seine Karriere beendet. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, der hat ja auch eigentlich eine turbulente Geschichte und gerade Nicht-Tennis-Fans kennen die vielleicht nicht so sehr. Das könnte man doch auch mal aufschreiben. Also saß ich wirklich gerade dran, über Gasquet zu schreiben, wie der in der Jugend als größtes Talent überhaupt galt und für viele sogar noch vor Nadal, da er mehr Turniere spielte, ein bisschen erfolgreicher war und Nadal ja auch mal im Duell der 12-Jährigen bezwang. Gut, wir wissen alle, das ist ihm danach nie mehr auf der ATP-Tour gelungen, da hat er eine 0-18-Bilanz gegen Nadal. Und so habe ich halt echt gerade irgendwie drüber geschrieben, wie er so ein bisschen immer in Nadals Schatten war. Und dann musste ich mal kurz austreten, habe bei X geschaut, weil gerade in diesen Tagen muss man da ja mal gucken, ob man gerade in der Tenniswelt was verpasst hat und irgendein ATP-Herr wieder mal komplett durchgedreht ist. Und da habe ich dann wirklich, die Meldung war 2 Minuten alt und ich habe bereits 5, 6, 7, weiß nicht wie viele Tweets in meiner Timeline komplett nur mit Nadal gesehen. Also habe ich meine Kollegen gewarnt, bin zurückgeeilt. Also so viel dazu. Habe aber die Gasquet-Geschichte noch fertig geschrieben, das muss ich sagen. Also später, aber ich habe sie vollendet. Ich habe ihn nicht fallen lassen. Ich habe ihn nicht fallen lassen, ja. Genau, und meine erste Reaktion war halt ein bisschen, gut, in der Arbeit so viele Optionen gab es nicht. Erstmal musste ich ja das bestmöglich aufbereiten und nach Reaktionen schauen, aber überrascht. Also du hast ja schon richtig erwähnt, du hast ein bisschen darauf spekuliert, dass er nächstes Jahr nochmal so richtig überall sich verabschieden will. Konnte ich mir auch vorstellen, ich war so ein bisschen, ja, der Davis Cup könnte schon ein guter Zeitpunkt sein daheim, wenn sich Spanien qualifiziert, was ja dann letztes Mal feststand. Ja, und wir können ja auch verraten, dass wir unsere Termine für die Folgen immer so 1-2 Monate vorher planen müssen aufgrund unserer Arbeit. Das geht leider nicht anders und wir auch nicht die Option haben, unbegrenzt viele Folgen pro Jahr zu machen. Daher will das immer gut überlegt sein, wann. Und wir haben ja wirklich uns zusammengesetzt und ich habe noch gesagt, hey, lass uns mal lieber die eine Folge hinter den Davis Cup legen, weil eben genau das passieren könnte. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir da die Termine nochmal geswitcht haben. Ja, und wie erwähnt, also Davis Cup halt in seiner Heimat, dort, wo er vor 20 Jahren seinen Durchbruch gefeiert hat, ein Teamwettbewerb, wo sich Nadal auch immer wohlgefühlt hat, das hat irgendwie schon alles gut gepasst, finde ich. Auch Roger Federer hat ja mit dem Laver Cup sich einen Teamwettkampf ausgesucht. Andy Murray war es mit dem Olympia-Doppel ebenfalls ein Event, wo er nicht allein auf dem Court stand. Also es macht schon irgendwie Sinn für Nadals Abschied.
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt natürlich gespannt. Stell dir vor, du musst die Davis Cup Finals ausrichten in Malaga und bekommst dann diese Nachricht. Und jetzt ist das doch wahrscheinlich da alles total wild, oder? Dass sie da jetzt die ganzen Vorbereitungen treffen müssen. Sie müssen sich ja irgendwas überlegen. Das werden wir dann alles sehen, wie es dann am Ende kommt. Neben mir übrigens liegt die Biografie Rafa, Mein Weg an die Spitze. Ich habe mir das mal gekauft. Ich bin jetzt nicht derjenige, der wahnsinnig viel liest, aber ich glaube, da muss ich dann auch mal reingucken. Wir haben natürlich damals schon über das Karriereende von Roger Federer gesprochen. Da habe ich auch die Biografie gelesen und ein Buch von Novak Djokovic oder über Novak Djokovic ist hier auch. Das heißt, da komme ich jetzt nicht drum rum. Da bin ich mal gespannt, was ich da noch alles dann so rausziehen kann.
Ich werde dich nicht spoilern, auf jeden Fall.
Ja, du hast das auf Englisch, hast du gesagt.
Ne? Naja, weil ich habe das schon, da gab es noch nicht auf Deutsch, als ich mir das zugelegt hatte. Deswegen ja. Aber ich muss es auch noch mal lesen, bevor unseren Spezialfolgen.
Ja, die letzten Jahre sind da natürlich jetzt nicht so drin, aber das ist ja auch egal. Es geht mir wirklich eher dann auch darum, wie waren so wirklich die Anfänge und da noch mal so einzutauchen. Das mache ich dann auch. Bevor wir jetzt selbst noch ein bisschen stärker auf Nadal eingehen, da geht doch jetzt auch ein Teil unseres Tennislebens, oder? Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Ich kann mich an die Zeit vor Rafael Nadal eigentlich gar nicht so richtig erinnern. Also ich stand schon als kleiner Junge auf dem Tennisplatz durch meinen Vater und so weiter. Aber für mich war vor allen Dingen dann, wenn ich es ein bisschen intensiver verfolgt habe, Rafael Nadal einfach immer da. Der war einfach wirklich immer da. Wie war das bei dir?
Ich bin ja noch ein paar Wochen jünger als du, insofern.
Ja.
Nein, also es war bei mir sehr ähnlich. Ich habe es ja trotzdem erwähnt bei unserer Graf-Spezialfolge mal, dass das war das erste Match von ihr 1999, das ich als kleines Kind tatsächlich gesehen habe bei den French Open. Aber ja, sonst war ich halt echt Fußballfan als Kind, muss ich zugeben. Und Graf hat danach auch schnell aufgehört. Deswegen habe ich Tennis bewusst erst wieder so Richtung 2003 geschaut, ein bisschen, da vorrangig die Damen, aber da mochte ich ein bisschen dieses Duell zwischen Williams Schwestern und den Belgierinnen, da war Kleisters meine Favoritin. Und von den Herren habe ich zwar schon so ab 2004 immer wieder ein bisschen mehr geguckt, so Grand Slam Finals vor allem, habe Federers Spiel auch bewundert, aber mir war seine Dominanz fast ein bisschen zu erdrückend, gebe ich zu. Da hat ein bisschen die Spannung gefehlt. Die war bei den Damen damals schon gegeben, weil Serena da wirklich mal keine gute Phase hatte über einige Jahre. Und bei den Herren hat es sich ja da zum Glück schon, finde ich, auch ein bisschen geändert. Ab 2005 war natürlich dann endlich ein Rivale für Federer da, ein Gegner, der ihn wirklich herausfordern konnte. Und diese Rivalität, später dann natürlich auch noch mit Djokovic und mit Murray, die hat mich dann schon fasziniert und auch wirklich mehr zu ATP-Fan gebracht. Also ich kann nicht sagen, dass ich wegen Nadal Tennis-Fan wurde, das war ich davon schon. Aber ja, diese Big Three und auch mit Murray, die haben mich dann wirklich an die ATP auch gebunden. Und klar war Djokovic für viele Fans von Federer und Nadal ein Spielverderber, aber ich finde schon, es gilt halt, wir hätten alle drei nicht so lange gesehen, wenn es die anderen beiden nicht gegeben hätten, weil die sich einfach immer gegenseitig besser machten. Ja, das war schon faszinierend und ich gebe auch ehrlich zu, dass ich jetzt bei all den Videos zu Nadal schon bei dem einen oder anderen ein bisschen Gänsehaut hatte, wenn die richtige Musik dabei war, weil es ist ja nicht so, bei dir ist sicher ähnlich, dass wir diese drei als Journalisten die ganze Zeit verfolgt hätten. Das war ja Anfang, wie du auch schon angesprochen hast, das war ja noch als Schüler anfangs, dann auch als Student. Und da verfolgt man das, glaube ich, schon noch anders, nimmt man das anders wahr. Wenn jetzt auch ältere Grand Slam-Endspiele gezeigt werden, in dem Fall eben von Nadal rund um den Abschied, da weiß ich oft genau, wo ich war. Auch manchmal, für welche Prüfung ich hätte eigentlich gerade lernen müssen, zum Beispiel aus für den Open-Finale 2012, war am Tag vor einer Prüfung, als Nadal und Djokovic sich dann einfach mal 6 Stunden battelten.
Aber ich glaube, da bist du tatsächlich intensiver mit dabei gewesen, muss ich kurz sagen, ja, als ich, weil ja, das hast du schon öfter mal fallen lassen, dass wirklich auch in deiner Kindheit bzw. Jugend, ja, ich habe das schon irgendwie mal, lief das im Fernsehen und so weiter, aber ich kann mich nicht so genau an Matches und sowas erinnern. Das ist schon immer auffällig bei dir, finde ich stark irgendwie.
Ja, also diese Erinnerung habe ich schon. Wie gesagt, die wird dann hoffentlich auch nutzen, wenn wir dann nochmal uns extra der Karriere widmen von Nadal. Also ich habe da wirklich, damals war ich halt wirklich noch sehr auf die Big Three fokussiert bei den Herren. Da habe ich da auch eine andere Bindung als jetzt zu anderen Karrieren, die irgendwie in den letzten Jahren beendet wurden. Es war bei Federer schon nicht so einfach für mich, obwohl der ja schon 5 Jahre gespielt hat, bis ich anfing, Tennis wirklich intensiver zu verfolgen. Gut, Djokovic kam erst etwas später, aber Nadal war wirklich halt der erste Spieler, dessen Karriere ich von Anfang bis zum Ende genau verfolgt habe. Er war eigentlich immer da, gut, wegen Verletzungen noch öfter nicht, aber irgendwie war er trotzdem da. Mhm. Und trotzdem auch Verletzungen. Es war ja jetzt fast schon ein schleichender Abschied. Man konnte sich vergangene 2 Jahre ja ein bisschen dran gewöhnen, wie es ohne ihn ist. Trotzdem, jetzt wo es soweit ist und auch die zweite Hälfte von Federer weg ist, geht es mir schon wenig wie Djokovic, muss ich sagen. Ich bleibe Tennisfan, total. Ich bin, wie erwähnt, nicht wegen den Big Three auch einer geworden. Aber ein Teil von mir, der nicht-journalistische, dieser emotional-jugendliche, der einfach nachts für diese Jungs aufstand und mitfieberte, der geht wohl auch mit Nadal, muss ich sagen. Also Djokovic ist noch da, aber wer weiß, wie lange noch. Und einer allein ist halt irgendwie nie mehr ganz dasselbe. Ich glaube, dass es da Djokovic sogar ein bisschen ähnlich geht.
Ja, Ich muss sagen, ich kann mich noch nicht so richtig damit anfreunden, dass der letzte Auftritt bei Roland Garros dann also dieses Match gegen Sascha Zverev dann gewesen sein soll und dann nochmal die Olympischen Spiele gegen Novak Djokovic. Ich hätte schon einfach irgendwie gehofft, da gibt es nächstes Jahr vielleicht noch was und dann vielleicht nicht so ein extremer Brocken in der ersten Runde, dass er da zumindest nochmal irgendwie einen Sieg holen kann und vielleicht in die zweite, dritte Runde und dann mit einer, ja, mit einer Zeremonie am Ende. Das hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen, aber so ist das jetzt nicht. Ich habe in deiner Story gesehen bei Instagram, du hast es auch verlinkt, einen Kommentar, den du geschrieben hast für Sport 1, den habe ich mir tatsächlich auch durchgelesen. Da geht es so ein bisschen um die Nadal-Legacy und was sie für dich ausmacht. Da kannst du gerne nochmal was dazu sagen. Also, na klar, wissen wir diese Anzahl der Grand-Slam-Titel, wir wissen so ein paar Fakten, dass er nie die ATP-Finals gewonnen hat und so weiter. Aber darum geht es dir gar nicht so in erster Linie, wenn du über Nadal schreibst oder wenn du über ihn nachdenkst, oder? Was macht es noch für dich aus?
Nee, das hast du gut zusammengefasst. Also den habe ich auch extra nach Feierabend noch verfasst, weil das war mir hier an der Stelle einfach wichtig, weil ich werde jetzt auch noch einen Teil erwähnen. Also wer Interesse hat und ihn finden will, der kann gern Nadal und meinen Namen oder einfach auch nur Nadals wahres Vermächtnis googeln. Aber wie du schon angesprochen hast, es geht ein wenig darum, den Sportler und Menschen Rafael Nadal nur von den reinen Zahlen und Statistiken zu trennen, weil über die GOAT-Debatte, da dürfen sich gern andere Leute auf Social Media die Köpfe einschlagen. Für mich definiert das halt ein Sportler nicht allein. Und Nadals Legacy machen, glaube ich, ganz andere Dinge aus, worauf ja auch Djokovic hingewiesen hat. Also Nadal hat zum Beispiel Millionen von Kindern inspiriert, ihm nachzueifern. Wir sehen jetzt natürlich im Profisport nur die Spitze des Eisbergs, aber selbst dort gibt es ja schon unzählige Beispiele. Sei es Świątek bei den Damen, die ihm nacheifert. Alcaraz bei den Herren, der ähnlich wie Sinner oft Nadal und Federer nannte als Idole und denen, die er immer zu denen er aufgeschaut hat. Wobei Sinner da so gerade speziell Nadals Kampfgeist erwähnte, was auch so ein Punkt ist. Also Nadals Einstellung zum Sport war einzigartig. Also durch die Regeln, beziehungsweise ja, die Zählweise im Tennis ist es ja schon üblich, dass Profis auch mal Punkte, Spiele oder vielleicht sogar mal Sätze wirklich mehr oder weniger abschenken, ein bisschen Kraft zu sparen. Bei Nadal gab es das nicht, solange sein Körper das noch zugelassen hatte. Also hat er jeden Punkt gespielt, als wäre es sein letzter, hat jedes Turnier auch behandelt, als wäre es das Wichtigste überhaupt, egal ob es jetzt wirklich von der Größe so wichtig war. Das habe ich bei manch großem Spieler auch schon anders gesehen, was auch völlig okay und normal ist. Nur Nadal tickte eben anders. Und obwohl ihm jeder Punkt ja auch so verdammt viel bedeutete, schien zumindest so, war er halt gleichzeitig der Einzige, der in 20 Jahren nie seinen Schläger zerbrochen hat. Das finde ich auch unglaublich. Und es kann auch wirklich keiner sagen, hey, das lag daran, weil er ein emotionsloser Roboter war. Also ich glaube, kaum einen hat das Feuer stärker gebrannt. Trotzdem, nie die Beherrschung zu verlieren, ist echt beeindruckend. Dann noch die einzigartige Freundschaft mit Federer, lange Zeit der größte Rivale. Auch das hat das Tennis, glaube ich, für immer verändert. Also wir sehen ja jetzt, wie Alcaraz und Sinner da in den Fußstapfen folgen und auch mal zusammen nach dem Finale zum nächsten Turnier fliegen. Also das ist auch ein bisschen die Legacy von den beiden. Und ich glaube auch, dass es Nadal sehr recht wäre, wenn man sich noch mehr an ihn als Menschen, als jetzt nur als einen erfolgreichen Sportler erinnert. Weil da gibt es so unzählige Beispiele, wie er auch nach bittersten Niederlagen wirklich sich von den Mitarbeitern beim Turnier noch persönlich verabschiedet hat. Wie er auf Krücken nochmal anhielt und Autogramme schrieb. Auch das war alles Nadal. Ganz kurz sportlich, wir sollten ihn natürlich als einen der Größten, der je den Tennisschläger geschwungen hat, in Erinnerung behalten. Gerne auch als Sandplatzkönig, der ja auf einem Belag wirklich absolut unbezwingbar war, nur auf keinen Fall als Sandplatz-Spezialisten, der nur dort unfassbar gut war. Weil ja, okay, er hat 14 Grand Slam-Titel auf Sand gewonnen, aber falls jemand nicht mitgezählt hat, Djokovic hat 14 auf Hartplatz gewonnen. Wäre aber natürlich völliger Unsinn, deswegen Djokovic als Hartplatz-Spezialisten zu bezeichnen. Ich halte ihn selbst auf Sand für einen der besten 5-6 Spielern in der Geschichte. Also wenn es Nadal nicht geben würde, dann hätte Djokovic wahrscheinlich 7-8 French Open-Titel gewonnen. Und bei Federer gilt Ähnliches. Nur Nadal hat halt auch 16 Grand-Slam-Finals außerhalb der French Open, außerhalb seines besten Belags erreicht, hat 8 davon gewonnen. Das ist unglaublich. Das haben in der Open-Era sonst auch nur Djokovic und Federer noch geschafft. Deswegen finde ich es Quatsch, wenn man ihn als Spezialisten bezeichnet oder so. Und Nadal gehört in jeglicher Hinsicht in den Olymp dieses Sports. Und wir werden noch viele, viele Jahre sehen, glaube ich, wie groß sein Vermächtnis wirklich ist.
Oh, das hast du jetzt aber schön zusammengefasst. Und mir fällt gerade auf, dass ich eine Kleinigkeit vergessen habe. Ich wollte noch mal nachgucken. Ich meine, ich habe mir damals in der Federer-Biografie einen Satz oder einen Abschnitt markiert. Ich meine, Federer hat mal über Nadal gesagt, dass der wiederum gesagt habe, dass es ihm in diesen extremen Ballwechseln auf Sand, wo er wirklich alles gibt und sich reinwirft und rutscht von rechts nach links, dass es ihm manchmal mehr darum geht, also wirklich diesen Kampf, wirklich nach jedem Ball zu hechten, als dann am Ende den Punkt zu machen. Irgendwas stand da drin, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich finde, das war schon sehr interessant, das mal so zu lesen. Also wirklich dieses Alles-Geben, was dann fast wichtiger ist als dieser letzte Ball dann so, ne? Das finde ich schon krass. Ja. Okay, es gibt aber noch ein großes Ziel. Jetzt haben wir die Davis Cup Finals mit Spanien als qualifiziertes Team. Wie bewertest du? Du hast es ja so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht gut sein könnte. Parallele, damals ging da gefühlt alles so ein bisschen los beim Davis Cup, aber dieser Zeitpunkt des Rücktritts jetzt, glaubst du, dass Davis Cup drumherum das richtige Ambiente dann sein kann, weil es ist dann halt so ein Mannschaftswettbewerb, es geht dann nicht quasi nur um ihn. Wie stellst du dir das alles vor?
Ja, verstehe ich, aber ich glaube, dass es ihm ganz recht ist, wenn es nicht nur um ihn geht. Am Ende wird es schon nur um ihn gehen, aber es ist halt trotzdem, er hat seine Teamkollegen um sich rum. Ich glaube, dass ihm das eigentlich ganz gut gefällt, auch mit seinen Nachfolgern, in Anführungszeichen, Alcaraz neben sich. Es passt auch irgendwie. Ich hätte ihn gerne beim Lever Cup gesehen, sehr gerne, aber es passt trotzdem zu ihm, dass eben nicht ein halber Exhibition-Wettkampf sein Abschied ist, sondern dass es wirklich nochmal ein Wettkampf ist, wo es um alles geht. Und klar, wir werden nicht mehr Prime Nadal sehen, das halte ich für ausgeschlossen, aber wir werden mit Sicherheit nochmal 100% vom Kämpfer Nadal sehen. Spanien hat auch gerade keinen zweiten Spieler, wo ich ernsthaft sagen würde, okay, den musst du aber eigentlich schon den Vorzug vor Nadal geben, also vor dieser Nadal-Version. Zumal Nadal auch beim Davis Cup eine unglaubliche Bilanz hat, 97% seiner Matches gewonnen, ich glaube eine einzige Niederlage überhaupt, und das war ganz am Anfang seiner Karriere. Also schauen wir mal, ob das Doppel mit Alcaraz gibt, Nadal-Caraz. Der hat mich beim Lever Cup da ja schon überzeugt mit Rüd, aber ich denke mir immer noch, eigentlich wenn du einen Spezialisten wie Granollers im Team hast, müsstest du den eigentlich zusammen mit Nadal stellen, aber da bin ich echt gespannt. Ist schwer zu sagen, was drin ist. Also Niederlande im Viertelfinale würde ich nicht unterschätzen mit Kriegsbohr und vor allem auch Van der Sandschulp, der ja Alcaraz in den US Open geschlagen hat. Dazu halt Kohlhoff, noch einen absoluten Doppelspezialisten. Ja. Und dann könnte ja Deutschland kommen oder Kanada. Also bei uns kommt es ja darauf an, was Zverev aufmacht, ob der spielt. Für mich ist trotzdem großer Favorit auf den Sieg Italien. Aber es hätte schon was, wenn Nadal Spanien nochmal ins Finale kommt und Nadal da so irgendwie ein entscheidendes Match spielen könnte. Das wäre schon nochmal groß. Und jetzt gibt es ja erstmal diesen Six Kings Slam in Saudi-Arabien, wo er, glaube ich, jetzt im Halbfinale gesetzt ist und da auf Rune oder Alcaraz trifft. Wie auch immer Rune da teilnehmen durfte, das weiß ich nicht, aber ist auch egal. Aber ich muss auch sagen, dass ich da eher bei Andy Murray bin. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr, da für mich da doch die Wertigkeit ein bisschen fehlt, außer dass vielleicht die Spieler die finanziellen Zukunft ihrer nächsten 12 Generationen sicher können.
Was meinst du? Kleiner Spaß.
Ja, ich weiß auch nicht. Nein, zum Zeitpunkt des Abschieds selbst noch kurz. Nadal war es war sicher nicht so für Nadal, wie er sich sein Abschiedsjahr vorgestellt hätte. Also da braucht sich, glaube ich, niemand in die Tasche lügen. Das hat auch Onkel Toni im Marca-Interview nochmal gesagt. Dazu lief auf Sand, du hast es schon angesprochen, einfach zu viel schief. Er konnte einfach zu spät voll trainieren. French Open kam einen Tick zu früh und dann bekam er mit Zverev zu dem Zeitpunkt wirklich formstärksten Spieler, der gerade vom Turniersieg kam. Es war der denkbar schwerste Gegner und er war in seiner Karriere ja schon eher bekannt dafür, gerne an sich zu zweifeln, wo man dann oft nicht verstanden hat. Und so ein Jahr mit so vielen Niederlagen, das nagt halt dann noch mehr am Selbstvertrauen. Also so, es war ja so weit, dass er sogar mal irgendwo in Spanien erzählt hat, dass er mit seinem Sohn, der ihn halt jetzt oft verlieren sah, drüber scherzte, dass er eine Kartoffel sei, sagt man in Spanien wohl so. Also es ist schön, wenn er drüber witzeln kann, aber es zeigt auch ein bisschen, dass er wusste irgendwie, dass es vorbei ist. Und es war jetzt wie bei Federer halt auch nicht das Märchenende, was er sicher und auch seine Fans ihm gewünscht und ausgemalt hatten, aber auf eine tragische Art, das habe ich im Kommentar auch geschrieben, passt irgendwie schon zu seiner Karriere, die eben nicht nur auf Erfolge basiert ist, sondern auch mit vielen Schmerzen und Verletzungen Teil davon war. Und trotzdem werde ich ewig den Standpunkt verteidigen, dass er dieses ideale Märchenkarriereende kaum hätte erwischen können. Ich weiß, da werden wir wahrscheinlich auch dann nochmal extra diskutieren, dass es diese French Open 2022 gab, wo es ja auch mal Debatte war. Aber ohne dieses Wissen im Nachhinein jetzt zu haben, hätte ich das für einen Fehler gehalten, unter der Voraussetzung, dass diese Radiotherapie, die er dann machte, die ja wohl auch erfolgreich war, dass die funktioniert hätte, dann hätte ich es wirklich für falsch gehalten, da aufzuhören. Aber wir haben jetzt lang genug diskutiert. Ich glaube, die genauen Gründe, warum ich das so sehe, das hebe ich mir mal für die Nadal-Spezialfolgen auf. Da haben wir dann noch die Zeit dafür.
Ja, aber da musst du kurz uns dann noch wissen lassen, weil das kann ich natürlich auch einfach mal so raushauen. Du bist schon derjenige, der das Ganze hier dann mehr plant, die Themen so ein bisschen raussucht. Und ich weiß, dass in deinem Kopf auch schon lange das rumgeistert, von wegen, wann hört er denn auf? Und wenn er aufhört, dann müssen wir doch auch irgendwie was Besonderes machen hier bei CrossCourt. Also wir haben mal diese Folge gemacht, ich glaube, es war eine über Steffi Graf. War es eine?
Ja,
ich glaube schon.
Ja, ja.
Genau, es war eine und dann den Dreiteiler über Roger Federer. Und was hast du im Kopf zu Rafa Nadal?
Ja, also sicher auch ein Dreiteiler, ähnlich wie bei Roger. Genauen Zeitpunkt müssen wir noch schauen. Man konnte es ein bisschen ahnen, du hast es erwähnt. Ich habe auch ein bisschen schon Stichworte mir raufgeschrieben, aber gleichzeitig habe ich auch so viel Respekt vor der Karriere und von dem, was Nadal vielleicht doch noch wundersamweise schafft, dass ich ein bisschen gezögert habe und sich für mich falsch angefühlt hätte, zu viel schon fertig zu planen und mal gucken, was doch noch bei Olympia passiert oder doch noch ein Jahr weiter. Deswegen habe ich mich da einige Stichworte aber noch nicht wirklich so richtig ausgearbeitet. Also da wird noch einiges an Arbeit warten. Und ich glaube, bei Federer waren es tatsächlich 50 Seiten an Notizen. Deswegen mal schauen. Mir war es dann am Ende fast ein bisschen knapp damals, worunter Storytelling vielleicht auch an ein, zwei Stellen gelitten hat. Deswegen müssen wir gucken, ob wir es, glaube ich, vor Jahresende noch schaffen oder wirklich im Laufe nächsten Jahres. Es gibt ja im Tennis schon so ein, zwei Zeitpunkte, wo man ein bisschen kleinere Turniere stattfinden, um es mal so zu sagen. Genau, also da gucken wir, es wird auf jeden Fall Nadal-Spezialfolgen geben. Also jeder, der Interesse hat, behaltet unseren Feed bitte im Blick. Und auch wenn ihr vielleicht Nadal-Fans seid, die sonst jetzt etwas Abstand vom Profi-Tennis erstmal brauchen, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und werden Nadals Karriere definitiv nochmal größer würdigen.
Okay, ich gucke mal gerade hier in die Biografie. Mein Weg an die Spitze, 250 Seiten muss ich also bis zum Jahresende gelesen haben. Aber ich glaube, das sollte ich hinbekommen, damit ich da auch noch ein bisschen besser im Bilde bin. Das nehme ich mir auf jeden Fall vor.
Schaffst du.
So, ja, das schaffe ich, glaube ich, auch. Jetzt haben wir schon so ungefähr 20 Minuten über Rafa Nadal gesprochen. Das geht dann halt relativ schnell. Aber Tennis wurde auch gespielt und darauf müssen wir jetzt mal schauen. Alcaraz hat in einem richtig starken Finale in Peking gegen Sinner gewonnen. Sprechen wir gleich auch vielleicht noch kurz drüber. Aber vielleicht erstmal das, was noch etwas aktueller ist, das Finale in Shanghai. Sinner gegen Djokovic. Sinner gewinnt in zwei Sätzen. Erster Satz war sehr knapp, der zweite Satz war etwas deutlicher. Schon interessant, dass die beiden da nochmal so aufeinander getroffen sind. Mhm. Djokovic, der ja auch lange nicht in China gespielt hatte. Was nimmst du mit? Was gab den Ausschlag in diesem Finale?
Na, dass Sinner nicht Fritz ist und Nervenstärke besitzt.
Ja, sehr gut.
Das klang jetzt, glaube ich, böser, als es gemeint war. Sollte eher ein Kompliment für Sinner sein. Fritz hatte am Vortag eben wieder gezeigt, dass er, obwohl er ein gutes Jahr, sehr gutes Jahr sogar gespielt hat, auch ein ordentliches Match gegen Djokovic nebenbei, aber irgendwie so gegen die ganz Großen habe ich immer das Gefühl, so eine kleine mentale Blockade hat, die Sinner einfach nicht mehr hat. Also beide hatten ja Satzball bei eigenem Aufschlag, nur einer Sinner hat dann deutlich entspannter gewirkt und ja, es hat einen Grund, warum Fritz eine 0-10 Bilanz hat gegen Djokovic. Mhm. Aber kommen wir zum Finale. Djokovic hat im ersten Satz wirklich alles getan, was er konnte, fand ich wirklich sensationell serviert. Also wenn er so immer serviert, dann verlängert der Aufschlag allein seine Karriere nochmal um 2 Jahre. Das war wirklich stark. Trotzdem hat Sinner halt überhaupt nicht geblinzelt, sein Ding durchgezogen, auch bei 4-5-0-30. Das war wirklich so ein Moment, wo gerade Djokovic, weltbester Returnspieler, da geht nochmal die Birne beim anderen an, oh nein, ausgerechnet jetzt 0-30, Mist. Aber ich habe bei Sinner null Zweifel gesehen und auch selbst gemerkt, dass ich nicht wirklich bei 0-30 dachte, okay, der Satz ist jetzt für Sinner weg. Der ist so ruhig geblieben und Das hätte ich nur bei dieser Ausgangslage wirklich nur über Sinner und eben über seinen Gegner Djokovic gedacht. Und es kam zum Tiebreak, wo sich das dann bestätigt hat, was sich in den letzten 12 Monaten schon ein bisschen angedeutet hat. Der Tiebreak-König ist nicht mehr Novak Djokovic, das ist Jannik Sinner. Und warum ist das so? Weil er ziemlich das Gleiche wie Djokovic inzwischen machen kann. Mit einer unglaublichen Präzision Druck machen, ohne aber zu viel zu riskieren oder halt auch zu fehleranfällig zu werden. Ja, ist richtig, wenn jetzt jemand einwirft, hey, Alcaraz hat Sinner ja in dem Turnier zuvor im Tiebreak einmal ein Tiebreak gewonnen von zwei, aber nur, weil er es ihm halt wirklich mit unglaublichen Punkten entrissen hat. Also das war nicht, weil Sinner ihm das hergeschenkt hat. Da hat Sinner wirklich unglaubliche Punkte gespielt, da kommen wir ja gleich noch dazu. Und Djokovic hat halt hier mit Surf and Volley Ties versucht, was nach hinten losging. Und obwohl der Satz, was ich interessant fand, obwohl der Satz jetzt, ja, der war schon lang, aber nicht körperlich super anstrengend. Es waren ja recht glatte Aufschlagspiele, viele kurze Ballwechsel, wo nach dem Aufschlag schon kurz nach dem Aufschlag zu Ende waren. Trotzdem wirkte es so, als ob Djokovic da so einen kleinen Abfall hatte im zweiten Satz. Körperlich, mental, ich weiß es nicht, aber es wirkte ja so, als wolle er die Ballwechsel wenig abkürzen, was halt nach hinten losging und Sinner direkt zum Break nutzte. Und da Djokovic dann auch nicht seinen besten Return-Tag hatte, konnte Sinner dann echt cool nach Hause servieren. Und ich weiß jetzt nicht, meine kleine Frage, Sinner und Djokovic haben ja jetzt zweimal in dem Jahr gegeneinander gespielt. Hast du eine Idee, wann sich Djokovic zum letzten Mal eine Breakchance gegen Sinner erspielt hat?
Wenn du das so fragst, dann ist es wahrscheinlich schon relativ lange her, aber nee, kann ich nicht genau beantworten.
Ja, in dem Jahr auf jeden Fall nicht. Also das war tatsächlich vergangenes Jahr im Davis Cup. Das ist irre. In beiden Matches nicht ein Breakball. Diesmal hat er es nicht mal bis auf Einstand geschafft. Also das ist wirklich krass. Ja. Die letzten Breakchancen waren tatsächlich die drei Matchbälle beim Davis Cup 2023, also vergangenes Jahr. Ja. Die hat er ja alle nicht nutzen können und das hat ihn offenbar so gebrochen, dass er gar nicht mehr traut, sich Breakbälle gegen Sinner zu erspielen. Nee, das ist natürlich nur ein Scherz, aber es ist schon krass. Also dass Djokovic so ein guter Return-Spieler und Sinner hat jetzt Djokovic echt dreimal in Folge geschlagen. Zuletzt hat das ein gewisser Rafael Nadal 2013 geschafft, also auch schon eine Ewigkeit her. Ja, und es ist halt auch interessant, weil Sinner mit Djokovic und Medvedev halt echt vor einem Jahr noch die größten Probleme hatte. Also gegen Medvedev war ja die Bilanz bekanntlich mal 0-6, jetzt sind wir bei 7-7. Gegen Djokovic war es 0-3, jetzt sind wir bei 4-4. Das ist wirklich interessant, aber auch erklärbar, weil er wirklich jetzt von der Grundlinie teils wirklich noch konstanter und druckvoller vor allem als die beiden agiert, ohne zu viel zu riskieren. Das ist wirklich eine Entwicklung in den letzten 12, 15 Monaten, die ist Wahnsinn. Betrifft sein Grundlinienspiel, auch sein Aufschlag. Er weiß genau, wann er attackieren muss. Ja, also es bin interessant. Ich will es noch nicht zu weit vorausschauen, aber es wird spannend sein, wen wir bei der Wahl zum Spieler des Jahres nehmen. Es gibt viele Argumente für Sinner. Andererseits hatten Alcaraz natürlich auch zwei Grand Slams gewonnen und Olympiasilber und Sinner in dem Jahr dreimal geschlagen. Also müssen wir mal gucken, wen wir da nehmen.
Und ich finde auch super interessant, wenn ich so deinen Ausführungen jetzt hier die ganze Zeit so folge, was bedeutet das vielleicht alles für Novak Djokovic? Weil er ist ja genau jetzt gerade dabei, das alles so aus der Hand zu geben. Ohne Grand-Slam-Titel, jetzt hat er mal wieder hier dieses Finale gespielt gegen Sinner, hat das verloren. Und da bin ich auch super gespannt, ob er es vielleicht punktuell dann im nächsten Jahr dann nochmal, also sehr reduziert, aber dann vielleicht bei den ganz großen Events dann doch nochmal da sein. Oder ist es jetzt schon vorbei? Das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau. Lass uns aber noch ganz kurz auf das Match kommen, was ich schon angesprochen hatte und du auch, das Peking-Finale. Das war ja ein unfassbares Match. Manche haben gesagt, vielleicht auch sogar das Match des Jahres mit einem Carlos Alcaraz, der am Ende wirklich da im Tiebreak wahnsinnig gespielt hat. Ich habe nämlich auch eben kurz gestutzt, als du gesagt hast, Tiebreak-König Sinner, habe ich auch gedacht, Mensch, da war doch was anderes, aber da hast du ja schon erklärt. Die einzige Frage ist nur, hat Sinner jetzt vielleicht gerade irgendwie ein kleines Alcaraz-Problem? Denn die letzten drei Male hat er verloren.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob Sinner direkt ein Alcaraz-Problem hat. Head-to-Head mit 6-4 ist ja noch recht ausgeglichen. Im Vorjahr hat ja auch Sinner zweimal in Folge gewonnen. Aber ich sehe schon, dass Alcaraz, sofern Djokovic jetzt nicht wieder Prime-Form findet, der Einzige ist, der Sinner halt wirklich diese Art von Problemen bereiten kann und wirklich Sinner das Racket aus der Hand nehmen kann. Weil, wo es dann eben nicht einfach reicht, konstant aggressiv zu spielen, wenn Alcaraz einen guten Tag hat. Sinner ist unbestritten der konstantere Spieler, bleibt das womöglich auch über seine Karriere, mal schauen. Aber Alcaraz hat einen Peak, den er erreichen kann, da kommt kein anderer ran. Mhm. Und wenn er das schafft, gezielt auch bei den Grand Slams zu erreichen, dann wird es für den Rest echt schwer. Sinner ist zweifellos näher dran als die anderen und auf Hardplatz schon auf dem Niveau, wo ich sagen würde, da kann er auch mit einem guten Alcaraz mithalten. Das hat das Peking-Finale ja auch gezeigt. Das hat mich lange ehrlicherweise sogar ein bisschen an Duelle zwischen Federer und Djokovic zu Hochzeiten erinnert. Also Alcaraz war ja im ersten Satz schon, fand ich klar, besser lange, führte lange, dominierte eigentlich mehr Punkte, hatte drei Satzbälle und am Ende sind wir im Tiebreak. Sind da ein, zwei geniale Punkte, so im Djokovic-Style, verteidigt alles und gewinnt dann plötzlich oder stiehlt diesen Satz förmlich. Das war schon so ein bisschen Djokovic-like. Und auch danach ist ja lange so, dass Alcaraz diesen kleinen Tick besser ist, aber sich nicht dafür belohnt. Also in dem Match 3 von 15 Breakbällen nur genutzt. Da hat auch wahrscheinlich mancher Federer-Fan Flashbacks bekommen. Und am Ende muss er dann wirklich im dritten Satz in Tiebreak, obwohl halt genug Chancen da waren, das längst zu klären. Und da denkt man schon, also ja, Sinner hat den einen Tiebreak jetzt verloren, aber er hat einen überragenden Tiebreak-Rekord in dem Jahr. Und den kannte auch Alcaraz, das hat er gesagt. Und dann führt Sinner auch direkt 3-0. Und nur was Alcaraz danach spielte, war echt nicht von dieser Welt. Also als alle dachten, hey Carlos, du hattest deine Chancen, hast sie nicht genutzt. Und dann spielt er von 0-3 wirklich 5 perfekte Punkte.
Ja.
Okay, kam dann ein Fehler von Sinner, aber der Rest war so überragend. Das finde ich auch unglaublich, wirklich, weil es lief fast alles so für den Kopf eigentlich gegen dich. Und dennoch spielt er da mit einem Selbstvertrauen bei 0-3 auf, als würde er gerade 6-1, 5-0 führen. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Und das ist auch so spannend am Duell der beiden. Alcaraz spielt halt 20 Minuten Tennis. Das hast du noch nie gesehen. Und dann wieder 20 Minuten, dass er gegen den Nummer 50 Probleme hätte. Oder von mir ist auch nur 10. Aber das ist halt das Level, das ist nicht ganz so konstant wie bei Sinner, wo der wirklich immer auf hohem Niveau agiert. Und gerade in großen Duellen sind die Schwankungen bei Sinner deutlich geringer. Aber ich glaube auch, dass deshalb ist Djokovic fast abseits von Rasen lieber ist, gegen Alcaraz zu spielen, weil die Konstanz von Sinner, die geht ihm auf die Nerven, weil die kennt das sonst nur von sich. Und was ich auch noch interessant fand in dem Match, also Alcaraz hat teilweise versucht, weil Sinner so lange retourniert, ein bisschen vorzulaufen, eigentlich ins Niemandsland, kurz vor die T-Linie und von dort einen tiefen Volley zu spielen. Also da brauchst du einen unglaublichen Touch, den er hat, aber das hat ihm echt ermöglicht, dass er dann direkt an der Angriffsposition war und am Netz war. Und das fand ich sehr interessant. Bin ich gespannt, ob er das weiter durchzieht. Aber das sind alle so kleine Baustellen, wieso halt Sinner wirklich mit Alcaraz mehr Probleme hat, als jetzt mit Medvedev, Fritz, Zverev und wen du alle aufzählen willst. Weil von denen kennt er die Muster, die spielen auch gerne von der Grundlinie, wo er einfach aber besser ist als die. Alcaraz geht halt nicht ständig in diese Duelle von hinten. Der gibt dir keine Muster, der ist unberechenbar, teils für sich selbst. Und das macht es, glaube ich, für Sinner so schwer.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich freue mich einfach, also, dass die beiden immer noch auch so jung sind und noch so häufig gegeneinander spielen werden. Wenn ich zurückdenke an diese Geschichte mit Rafa und Roger, das waren natürlich krasse Gegensätze. Der eine ist Rechtshänder, Linkshänder, dann hast du die einhändige und die beidhändige Rückhand und diesen Athleten und den gefühlvollen, eleganten Spieler. Das ist nicht zu vergleichen. Aber trotzdem finde ich, man kann schon sagen, eher so Kraftpaket Alcaraz auf der einen Seite und dann der etwas schlaksige, größere Sinner, der mit so viel, also der hat so einen sauberen Schwung irgendwie in seinen Schlägen und kann auch so viel Druck machen und das alles so, ja, diese Konstanz gegen diese überwältigende Power irgendwie, das so zu beobachten, ich bin super gespannt. Und da gab es ein interessantes Zitat von Mats Wielander, ich zitiere das mal ganz kurz, der hat gesagt, I hope Roger, Novak and Rafa are not listening, but in terms of level, when Sinner and Alcaraz are at their best, there's no way anyone has ever played better tennis. Das ist doch mal interessant, oder? Was sagst du zu der Aussage?
Wie sage ich das am freundlichsten? Nein. Also, ich mag Mats Wielander an sich. Bei manchen seiner Aussagen denke ich mir schon, er versucht jetzt eine Nachricht bewusst zu generieren. Man muss natürlich genau darauf achten, was er sagt. Also er bezieht sich auf das Level der beiden, dass dieses eben schon höher wäre als das, was Djokovic, Federer und Nadal in ihrer Prime spielen konnten. Ich meine, wie es der Zufall will, fliegen ja gerade dank der Abschiedsverkündung von Nadal viele alte Nadal-Videos durchs Netz. Und ich bin gerade auch schon wegen den Spezialfolgen dabei, ein bisschen mehr alte Matches anzuschauen, der Big Three. Und nur weil die drei jetzt auch in ihrem hohen Alter noch irre erfolgreich waren, heißt das ja nicht, dass sie über die Jahre da nichts eingebüßt hätten und man jetzt gucken muss oder darf, wie die jetzt spielen. Also willst du wirklich Nadal in einer Geschwindigkeit sehen, die Alcaraz gleichkommt, dann guck mal die Jahre 2005 bis 10 an. Also da erläuft der Bälle, das glaubst du nicht. Der Ball ist längst an ihm vorbei und er kriegt den noch. Und wir müssten dann Wieland natürlich auch fragen, von welchem Belag er spricht oder meint das generell, weil sorry, aber keiner der beiden hätte eine Chance gegen Prime Nadal bei den French Open. Also, wenn Alcaraz das Level spielt, was er im Finale gegen Zverev gezeigt hat, gewinnt er nicht einen Satz. Und genauso würde ich es aber auch bei einem Best-of-Five-Grand-Slam-Finale sehen, wo irgendwie Druck noch eine Rolle spielt. Und also auf Rasen würde ich da immer auf Prime Federer gehen, auf Hartplatz würde ich auf Prime Djokovic setzen. Haben Sinner und Alcaraz wohl noch, ja, schon noch härtere Schläge, was sicher auch nicht schadet, dass die Tennisschläger in den letzten 10 bis 15 Jahren auch weiterentwickelt wurden.
Wollte ich gerade sagen, das spielt da auf jeden Fall auch mit rein, ja.
Definitiv. Mhm. Und natürlich, aber Tennis besteht doch nicht nur daraus, wer härter schlagen kann. Also das war die Höhe, die ein Nadal mit seinem Ball kreieren konnte. In seiner Prime war das noch gepaart mit einer absurd guten Länge, die ihm jetzt ein bisschen abhanden gekommen ist. Dann der Winkel, den Djokovic spielen konnte. Der Touch von Federer, wie er schneller am Netz war, als du gucken konntest. Die Tempiwechsel, die drauf hatten. Also mit dem Slice und alles. Das würde alles dafür sorgen, dass es für Sinner und Alcaraz nicht nur reicht, nur härter von der Grundlinie zu ballern. Jetzt mal Alcaraz-Schwankungen ganz außen vor gelassen. Und ich hoffe echt, dass das keiner missversteht, weil jeder, der uns länger hört, weiß, glaube ich, dass ich das Spiel der beiden wirklich großartig finde und wahnsinnig gern die Duelle Sinner gegen Alcaraz schaue. Ich halte die für riesige, überragende Spieler. Und ein Sport entwickelt sich stets weiter, die Voraussetzungen werden besser, das Umfeld, alles wird noch professioneller. Dafür hat ja die Big Three auch gesorgt mit. Und eventuell sind wir eines Tages sogar so weit, dass ich das Argument von Mats Wielander unterschreiben würde. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt, wo zwei der Big Three aktuell immer noch aktiv sind, finde ich es fast schon respektlos und auch faktisch falsch. Weil so wie ich Alcaraz und Sinner einschätze, glaube ich auch, dass sie mir dazu stimmen würden und stattdessen lieber weiter an ihrem Spiel arbeiten, ihre kleinen Schwächen ausmerzen. Und dann kann man wirklich sagen, dass es eines Tages wirklich diesen Vergleich standhält.
Ja, da hat er vielleicht mal einen rausgehauen, wie du schon sagst, aber das ist natürlich auch Teil seines Jobs und dann wird das von der Presse natürlich auch ganz gern mal so aufgegriffen, weil wir dann wieder irgendwie ein polarisierendes Thema haben. Okay, vielleicht noch das letzte Thema zu Jannik Sinner und dann schließen wir das Ganze auch mal ab und kommen nochmal zu anderen Bereichen. Da ist ja dann noch was passiert. Also in dieser ganzen Doping-Sache, ja, wir haben gedacht oder ich habe auch schon gedacht, okay, das ist es dann jetzt vielleicht auch gewesen. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass die Welt-Anti-Doping-Organisation da tatsächlich Berufung eingelegt hat. Also die WADA. Es geht jetzt tatsächlich vor den Internationalen Sportgerichtshof, vor den CAS, wie der auch genannt wird. Ich bin ehrlich, mich hat das ein bisschen überrascht. Frage an dich, was erwartest du da? Weil, also auf ein Urteil müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal noch eine gewisse Zeit warten. Das wird noch einen Moment dauern. Aber hast du ein Gefühl?
Ja, also erstmal kurz zum Fall selbst, weil du hast schon angesprochen, haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde diskutiert und auch über den ITA-Bericht damals. Deswegen, wer das interessiert und da nochmal reinhören will, gerne in die erste US Open-Folge reinhören, weil es gibt jetzt keinen neuen Stand. Deswegen brauchen wir den Fall, glaube ich, nicht zerlegen. Ich will nur eines ergänzen zu deinen Ausführungen. Also alle Resultate, die Sinner jetzt eingefahren hat oder jetzt einfährt, sind nicht in Gefahr. Nur das zur Info, also US Open-Sieg und so weiter bleiben bestehen. Und ja, ich glaube fast aus Sicht der WADA musste sie es machen. Also jeder, der jetzt aufschreit und sagt, ja, bei den chinesischen Schwimmern, da war es ihnen komischerweise nicht so wichtig und haben sie den Schwanz eingezogen, werdet von mir keine Widerworte hören, verstehe ich. Nur ist es halt deutlich leichter, das hier zu machen, als sich mit ganz China anzulegen. Ich glaube, den nächsten Freispruch hier klaglos zu akzeptieren, hätte ein bisschen Schwäche gezeigt. Ich hatte auch damals schon erklärt, dass mich schon ein, zwei Sachen stutzig auch machen, aber ich insgesamt der Theorie schon folgen kann, was die WADA ja offenbar genauso sieht. Also sie zweifelt ja nicht an, wie es passiert ist, diese Theorie. Die Frage, die jetzt aber geklärt werden muss, wo ich auch verstehe, ist Sinner deshalb von jeglicher Schuld frei zu sprechen. Weil ich wies ja schon darauf hin letztens, dass es sehr schlau war, von Sinners Anwaltsteam noch reinzuschreiben, dass Sinner sogar mal nachgefragt hatte, also das Pflaster bei seinem damaligen Physio Naldi entdeckt hat, wie ist denn die Wunde überhaupt behandelt worden? Klang, wie gesagt, ein bisschen zu perfekt, um vielleicht wahr zu sein, wissen wir nicht. Ja. Aber das ist erstmal ein gutes Ding, worauf er sich berufen kann. Wenn jetzt Naldi nicht plötzlich was anders behauptet, dann ist das alles erstmal, steht das erstmal. Die Sache ist halt nur, reicht das, damit ein Sportler nach einem positiven Test mit Ausnahme dieser einen Resultatstreichung wirklich straffrei ausgeht? Also Und das sehe ich jetzt völlig unabhängig von Sinner, weil das würde ja da bedeuten, dass rein theoretisch ein Sportler jemand anstellen kann, zu ihm sagen, bring mich in die Weltspitze, egal wie, ich darf nur nichts davon wissen. Und das reicht dann im Zweifel für einen Freispruch. Wie gesagt, um es klarzustellen, ich glaube nicht eine Sekunde, dass es bei Sinner so ablief. Nur wir müssen auch nicht so tun, als gäbe es im Spitzensport kein Doping und würden Leute nicht täglich drüber nachdenken, hey, es müssen nicht mal Sportler sein. Aber das sind Leute, die denken drüber nach, wie können wir diese Dopingregeln am besten überlisten. Und man kann jetzt bei Sinners Fall noch auf seinen niedrigen Wert zeigen. Das habe ich ja letztens auch getan und den Vergleich mit Johaug angesprochen. Nur natürlich hängen halt viele Faktoren davon auch ab. Und jeder versucht, der betrügen will, das so unauffällig wie möglich zu machen. Also wie gesagt, nicht auf Sinner bezogen. Nur ich will ein bisschen erklären, warum dieser Fall so heikel ist und die WADA das vielleicht nicht klaglos hinnimmt. Und dass sie ein, zwei Jahre fordern, hat mich schon amüsiert, wenn Halep, die anders als Sinner es jetzt nicht wirklich stichfest erklären konnte, wie das alles passierte und auch keine extra Nachfragen in ihre Verteidigung einbaute, wie beim Sinner der Fall ist. Die hat ja beim Cast, glaube ich, 9 Monate waren es ja, die sie bekommen hat. Dann weiß ich nicht, wie Sinner für ein, zwei Jahre dafür kriegen soll. Nur, ich glaube, falls der Cast den Freispruch revidiert, werden es bei Sinner auch maximal 3 bis 6 Monate. Wenn ich tippen sollte, würde ich eher darauf tippen, dass das Urteil bestätigt wird, also nichts passiert. Aber es ist beim Cast ein bisschen schwierig vorherzusagen. In der Vergangenheit haben bei den größeren Tennisfällen tatsächlich fast immer die Ankläger gewonnen. Also egal, ob es von Seiten der Spieler oder von Seiten auch einer Anti-Doping-Agentur war, die gegen das Urteil Berufung einlegte. Also ich glaube, die einzige Ausnahme war tatsächlich Gasquet damals. Den haben wir, glaube ich, auch noch nie so oft erwähnt wie in dieser Folge heute. Aber ich bin gespannt jetzt, wie lange es auch dauert. Also Halep hat zum Beispiel Ende September ja das Berufung eingelegt gehabt. Die Anhörung vom Kass hat dann im Februar stattgefunden und Anfang März wurde das Urteil verkündet. Also so Richtung Indian Wells und so einen ähnlichen Zeitrahmen könnte ich mir wieder vorstellen, weil das würde vermutlich auch ganz gut mit Sinners Turnierplan passen und dann würde ein bisschen die Australian Open davon nicht beeinflusst werden. Aber mal schauen.
Aber ich finde es so stark, wie Jannik Sinner das schafft. Das rumort er die ganze Zeit im Hintergrund rum. Und vielleicht hat er auch schon gedacht, okay, ich kann es jetzt erstmal zu den Akten legen. Jetzt ist das so, wie es eben ist. Und die Punkte und das Preisgeld, so, das ist mir weggenommen worden. Und jetzt geht das aber irgendwie nochmal weiter und nochmal weiter. Und er spielt aber die ganze Zeit so ein gutes Tennis. Das finde ich irgendwie absolut beeindruckend. Aber okay, machen wir jetzt wirklich mal hinter Jannik Sinner einen Haken und schauen auf die Jungs, die dahinter so spielen. Damit meine ich zum Beispiel Tiafoe, Tsitsipas, Medvedev und Zverev. Die sind jetzt alle nicht besonders positiv aufgefallen in der letzten Zeit, also verhaltenstechnisch. Also sie haben sich nicht von ihrer besten Seite gezeigt, so kann man das, glaube ich, formulieren. Haben sich mit Schiedsrichtern angelegt, sind da teilweise nicht im Recht gewesen. Ich habe davon nicht alles gesehen, aber zum Beispiel auch die Situation mit Alexander Zverev, mit diesem Double Bounce, wo er sich ganz sicher gewesen ist, dass der nicht zweimal war. Und man hat es dann in der Zeitlupe gesehen, dass der zweimal war und dann wirklich Wortgefecht und so weiter. Von Tiafoe habe ich auch gehört. Das ist doch, also ich habe dann gedacht, was ist denn eigentlich mit euch los? Seid ihr vielleicht alle irgendwie auch ein bisschen überspielt? Ist das gerade vielleicht ein bisschen zu viel? Weil das ist eigentlich ein gefährlicher Trend, oder?
Ja, also vorweg, Emotionen gehören dazu, gerade im Sport, der bringt das einfach mit, man ist erschöpft, denkt vielleicht auch nicht immer rational. Da habe ich wirklich bis zu einem gewissen Grad echt Verständnis dafür, aber auch umso mehr noch, wenn man säuerlich wird, wenn zum Beispiel ein Schiedsrichter wirklich grobe Fehler begeht, wie es bei Wawrinka ja der Fall war, als der Schiedsrichter einen falschen Score mitgezählt hat, was wirklich zum entscheidenden Break im dritten Satz geführt hat. Mhm. Aber so viel mal dazu. Wenn wir jetzt zu unserem Problem Kindern kommen, und ich glaube wirklich, dass die Bezeichnung Kinder es hier sehr gut trifft, weil ich weiß nicht, wie ich sie anders beschreiben soll. Also Medvedev beschwert sich über die Bälle und wischt sich dann die Bälle damit den Hintern ab. Ein Tsitsipas, wirklich auch ähnlich kindisch, legt sich dann Schiri wegen der Shotclock an und macht ihn an, fordert noch seine Entlassung. Und der Schiedsrichter hat ihm zweimal erklärt, dass das automatisch passiert mit der Shotclock hier bei dem Turnier, er keine Handhabe hat. Tsitsipas hat einfach 0,0 zugehört. Das Witzige ist ja, dass es sogar die gleiche Situation gab bei dem Turnier mit Djokovic. Der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber der hat hier auf jeden Fall zugehört, was der andere zu sagen hat und hat dann, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber ungefähr erwidert, okay, ich verstehe, dass es nicht deine Schuld ist, trotzdem ist die Änderung Quatsch, was ja völlig in Ordnung ist. Das kann man ja so sehen. Aber Tsitsipas hat selbst nach dem Match immer noch die Schiri die Schuld gegeben. Und Tiafoe fällt mir langsam auch nicht mehr viel ein. Also so Beleidigungen wie F... you, du Idiot. Also da, für mich kann man da auch mal mit einer Turniersperre irgendwie tätig werden, weil das sind keine Emotionen, das ist einfach komplette Respektlosigkeit dem anderen gegenüber. Und das passt irgendwie zu den Aussagen davor, wo er halt mal gesagt hat, dass er längere Zeit nur gegen Clowns verloren hat. Also ich will Zverev tatsächlich vom Rest hier ein wenig trennen, deswegen habe ich den jetzt erst am Schluss erwähnt, weil da war zumindest der Ton nicht komplett drüber oder total beleidigend, wie wir es schon gesehen haben. Da habe ich eher zwei andere Probleme oder Anmerkungen davon. Also abseits davon, du hast schon erwähnt, dass er komplett falsch lag. Passiert aber in der Hitze des Gefechts, dass man sich mal irrt. Nur der Unterschied ist halt, dass der Schiedsrichter ihn nicht beschimpft, wie er das denn nicht sehen konnte. Ich habe bei ihm aber manchmal das Gefühl, dass er sich da so reinsteigert, gerade wenn es nicht so läuft bei ihm. Und da wirklich den Fehler immer woanders und in der Regel beim Schiedsrichter sucht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich fühle mich da halt auch bestätigt, als dieser Satz fiel, du hast den wahrscheinlich auch mitbekommen, jedes Grand-Slam-Finale, das ich verliere, ist wegen euren Fehlern. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass er das aus den Emotionen herausgesagt hat, weil wenn er das wirklich tief im Inneren denkt, dann gewinnt er nie einen Grand-Slam. Weil ich könnte ihm 100 Gründe aufzählen, warum er das wirklich vom Niveau her mäßige Grand-Slam-Finale gegen Thiem damals verloren hat. Aber der Schiedsrichter wäre da nicht unter diesen 100. Also gegen Alcaraz gab es natürlich den sehr wahrscheinlichen Fehlern. Wie gesagt, Hawkeye hat eine kleine Fehlertoleranz. Trotzdem waren wir uns beide einig, dieses Overrule vom Schiedsrichter war Quatsch bei der Situation. Dennoch, und das hat er danach ja selbst sogar gesagt, wofür ich ihn auch gelobt hatte, Alcaraz war im fünften Satz klar der frischere, fittere Spieler. Also der hätte den wirklich sehr, fast an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit den Satz trotzdem gewonnen. Und sich dann einzureden, dass die Schiedsrichter ihm die Grand Slam-Finale kosteten, das wäre ein fataler Fehler, meiner nach.
Ja, und ich finde auch diese Geschichte mit Francis Tiafoe, das finde ich wirklich einfach schade, weil der hat einfach so ein total positives Image, weißt du, der ist so mitreißend und der lacht so viel und
ja, dem definitiv. Guckt
man gerne zu. Genau, und dann auf der anderen Seite aber sowas, das ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht, damit macht man sich das irgendwie selbst so ein bisschen kaputt und das finde ich schade. Und genau, hast schon richtig gesagt, bei Zverev ist noch so, ja, das ist, in der Zeitlupe sieht man es dann recht deutlich, aber in dem Moment, also eigentlich hat man als Spieler natürlich schon ein Gefühl dafür, wie dem auch sei. Ich würde sagen, das Thema haben wir auch einmal besprochen und wir müssen jetzt mal langsam rüberwechseln zu den Damen. Wir sind schon relativ lange drauf hier und zwar hat Aryna Sabalenka in Wuhan gegen Zheng gewonnen und man müsste bei ihr eigentlich sagen, klar, jetzt ist gerade Iga Świątek auch mal nicht mit dabei für einen Moment, aber Sabalenka ist einfach gerade die Spielerin der Stunde, wahrscheinlich sogar die Spielerin des Jahres, oder?
Ja, kann man so sehen, aber eins, bevor ich zu Sabalenka komme, wann lernt die ATP und WTA eigentlich, dass man die Finals nicht parallel stattfinden kann?
Ja.
Das wäre schon mal gut, weil ich habe vom Finale dann auch nur eine längere Zusammenfassung gesehen, also weil ich halt nach dem Herrenmatch dann auch in die Arbeit musste, aber was ich sah, war ein Auftritt, der Qin Wensheng Mut machen sollte, finde ich. Sie hatte in drei Duellen zuvor nicht den Hauch einer Chance und lange sah es ja auch hier so aus, aber Sabalenka kann eben diese Rückhand gut bearbeiten, aber dann hat sich die Chinesin im zweiten Satz doch echt gesteigert und es auch mal geschafft, Sabalenka bei ihrem Ausschlag Probleme zu bereiten. Also das war ein Trend oder ein positiver Trend für sie und am Ende war es trotzdem aber völlig verdienter Sieg für Sabalenka, keine Frage. Die ist ja jetzt auch ganz nah dran in der Weltrangliste an Świątek, also dicht an der Nummer 1. Mal schauen, sollte Świątek bei den Finals, falls sie überhaupt spielt, jetzt keine komplette Gala hinlegen und Sabalenka da vorführen, dann glaube ich schon, dass du sagst, dass Sabalenka auch die Spielerin des Jahres ist, aber mal abwarten noch. Auf Hartplatz ist sie echt sehr dominant, wobei die beiden Turniere in China schon auch zeigen, dass es immer noch ein paar Spielerinnen gibt, die ihr Probleme bereiten können. Also da wäre einmal Muchova, die hatte ja in Peking, hat Sabalenka wieder geschlagen und ist mit ihrem variablen Spiel schon ein bisschen so wie eine Angstgegnerin von Sabalenka inzwischen, was halt auch witzig ist irgendwo und zeigt, wie wichtig Matchups sind, weil dieses gleiche Spiel von Muchova ist für Goff halt überhaupt kein Problem. Wo wir bei Goff sind, die hätte das Halbfinale gegen Sabalenka auch gewinnen müssen, also fast sogar geschafft, obwohl sie 21 Doppelfehler geschlagen hat. 18 davon in den letzten beiden Sätzen, also was auch ein neuer Rekord ist in dem Jahr. Also selten gab es irgendwie ein passenderes Matchende als der Doppelfehler von Goff zum Abschluss. Das muss ich leider so sagen, weil ich fand Goff in dem Ballwechsel wirklich die bessere Spielerin, die am Ende ja auch mehr Punkte sogar gewonnen hat. Hilft ihr nur wenig, zeigt aber schon, dass Sabalenka jetzt nicht unverwundbar ist. Nur sie verliert halt seltener gegen kleine Namen wie früher. Also wenn, dann muss ihre Gegnerin auch zur Elite zählen. Tut Muchova jetzt nicht vom Ranking, Aber an guten Tagen wissen wir, ist die auch Top 5 Level, vielleicht nur nicht in Endspielen.
Ja, und ich finde einfach, dass Sabalenka mittlerweile eine Menge durchgemacht hat und ich glaube einfach mental irgendwie wahrscheinlich auch reifer ist. Also diese ganze Aufschlagsproblematik, die es mal gab, dann dieser tragische Fall in ihrem persönlichen Umfeld mit dem Ex-Partner und so. Und ich, also das trägt ja alles zu so einer gewissen Reife bei. Und ich würde sagen, dass sie momentan das eigentlich so ganz gut verkörpert. Aber Stichwort Goff, du hast Coco Gauff gerade schon erwähnt. Wie überrascht bist du denn von ihrer Trainerwahl eigentlich? Matt Daly ist es geworden. Der hat früher auch mit Denis Shapovalov zusammengearbeitet. Die haben einfach direkt mal einen Titel geholt im Anschluss in Peking.
Ja, also ich finde die Entscheidung spannend, aber auch gut. Sie hätte ja wie Goff jetzt auch irgendwie nach dem größten Showman unter den Trainern suchen können, der für Osaka vielleicht auch ganz gut passt, weil die nicht so klare Baustellen im Spiel hat wie Goff. Aber dass Goff jetzt hingeht und sich gezielt mit Matt Daly jemand sucht, der nicht den größten Namen hat, aber eben als Experte für Technik und Griffwechsel bekannt ist, das halte ich schon für smart. Weil an der mentalen Seite und Winning Ackling hat sie jetzt mit Brett Gilbert lange genug gearbeitet. Da ist sie sowieso auch, wissen wir, richtig stark inzwischen. Ihre Rückhand ist Weltklasse, ihre Athletik außerordentlich gut. Und sie hat mit der Vorhand und dem Aufschlag eben nur zwei große Schwächen in ihrem Spiel und wo sie jetzt wirklich gezielt dran arbeiten kann mit ihm. Vorhand sah, fand ich im Match gegen Sabalenka auch schon wenig besser aus. Klar ist es noch nicht perfekt, aber sie hatte ein bisschen mehr Länge und wenn sie dann mit viel Spin agiert hat, konnte Sabalenka da nicht wirklich, wirklich gut angreifen. Und zu ihrem Aufschlag muss man halt sagen, an sich ist der erste ziemlich gut von Goff, finde ich, aber es bleibt halt das Problem mit dem zweiten, was ich letztens ja schon näher ausführte. Sie hat nicht diesen Sicherheitsaufschlag, also keinen zweiten, auf den sie sich wirklich in Stresssituationen verlassen kann, wenn sie auch von mir aus mit 100 km/h mal ordentlich mit Spin in die Mitte nur reinserviert. Sowas hat sie nicht. Sie bricht da wirklich zusammen technisch. Also da haben ja schon mehrere gesagt, dass da auch die Technik nicht ganz perfekt ist und die dann unter Druck einfach zusammenklappt. Aber Sabalenka hatte ja auch mal dieses riesige Problem mit dem zweiten Aufschlag und schaut, wo die jetzt steht. Also wenn Goff das gelöst kriegt, die Vorhand noch ein wenig stabiler kriegt, sodass sie da jetzt nicht, zumindest nicht so leicht zu attackieren ist, dann glaube ich, dass Goff wirklich um die Nummer 1 mitkämpfen wird, weil ihr restliches Spiel ist einfach so gut.
Ja, und ich denke, manchmal braucht man vielleicht auch einfach irgendwie einen neuen Input. Ich würde jetzt nicht sagen, sofort nach, wenn da ein neuer Trainer sitzt, läuft der oder der Schlag irgendwie besser. Aber es ist, glaube ich, einfach oben im Kopf dann wichtig, mal was anderes irgendwie, eine Veränderung. Und da gab es ja noch was. Iga Świątek trennt sich von Tomasz Witkowski. Das war echt eine Überraschung und ich habe da auch kurz drüber nachgedacht und dachte dann so, ohne dass ich ihn jetzt persönlich irgendwie kenne oder viel von ihm weiß, das muss ich dazu sagen, aber ich finde, der hat immer so eine Gradlinigkeit und vielleicht so ein bisschen Verbissenheit. Er war immer so, da war nicht so viel Freude im Team sichtbar, wie zum Beispiel bei Sabalenka. Weißt du, das war immer so sehr fokussiert alles. Das ist das, was man von außen sehen kann. Ob das wirklich so ist, das kann man natürlich nicht sagen. Aber ich dachte im ersten Moment, vielleicht ist das, und sie macht ja jetzt auch gerade mal diese Pause, vielleicht ist das vielleicht gerade mal ein ganz guter Schritt. Aber das ist eben auch nur so eine Vermutung.
Also es hat mich auch überrascht, ich finde es aber auch gut grundsätzlich, auch wenn sie mit Witkowski sehr erfolgreich war. Zweifelsohne sind ihre Stärken auf Sand da noch größer geworden, wurde fast unspielbar dort und klar, sie hat auch auf Hartplatz Erfolge eingefahren, wie zum Beispiel die US Open, also da war schon viel Gutes dabei. Ich fand sie zuletzt nur klein wenig ausrechenbar, das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Mir fehlten ein bisschen die Varianten. Die hatte sie früher nämlich sehr wohl in ihrem Spiel. Die haben sie fast komplett gestrichen irgendwie aus ihrem Spiel. Also schaut euch mal ihr erstes Duell mit Simona Halep an. Also da konnte sie echt noch Stoppbälle spielen, auch wenn es zuletzt teils so aussah, als wären die ihr verboten worden. Und ich finde schon, der Rest ist jetzt, da ist jetzt viel Gutes in ihrem Spiel. Wenn sie sich jetzt wieder ein bisschen breiter aufstellt und da, dann glaube ich, dass das ihr wirklich helfen würde. Gerade auch auf anderen Belegen. Auf Sand ist sie super, das wissen wir alle. Leichte Aufgabe ist es natürlich jetzt aber nicht, so eine Spielerin zu übernehmen, die gefühlt jetzt schon ewig Nummer 1 ist, mit 23 Jahren 5 Grand Slams gewonnen hat. Also ich sag mal so, die Luft nach oben ist ein bisschen dünner als nach unten. Ich fand interessant noch, dass sie explizit darauf hingewiesen hat in ihrem Post, dass sie keinen Trainer aus Polen sucht, sondern jemand aus dem Ausland, um den nächsten Schritt zu machen. Kam bei den Tennistrainern in Polen sicher gut an, dass sie jemanden aus dem Ausland braucht, um da den nächsten Schritt zu machen. Aber gut, bleibt die Frage jetzt, wer kann das sein? Also der erste Name, der einem Sinn kommt, ist wohl Wim Pissette. Der ist ja nach dem Osaka aus, nach den US Open wieder frei geworden. Könnte auch Sinn machen, hat die nötige Erfahrung, mit Grand Slam Champions zusammenzuarbeiten. Ist von der Art her, glaube ich, eher ruhiger, was, glaube ich, mit Świątek schon ganz gut matchen würde. Also du hast schon angesprochen, das wirkte teilweise schon sehr ernst. Ich glaube aber, so ein bisschen Ernsthaftigkeit ist ja, glaube ich, auch lieber, ist so mein Gefühl. Aber mal schauen. Es gibt auch andere Kandidaten natürlich, auch aus Deutschland fällt mir der ein oder andere rein, aber mal abwarten. Mich hat ja fast gewundert am meisten, dass sie beim Abschiedsvideo für Nadal nicht am Ende noch so eine kleine Frage eingebaut hat. Hey Rafa, hättest du nicht Lust, mein Coach zu werden? Oder sie wartet, das wäre was. Oder sie sucht sich jetzt die nächstbeste Lösung aus Nadals Team und fragt mal bei Carlos Moya, was der so nach Nadals Karriereende so plant.
Ja, gar nicht schlecht, diese Gedanken. Wird wahrscheinlich nicht passieren.
Nee, aber
man, ja. Man weiß es nicht. Man darf ja mal so ein bisschen drüber nachdenken. Okay, dann haben wir jetzt in Richtung Ende dieser Folge noch ein, zwei News. Das eine ist oder betrifft Wimbledon. Da ist eine Pressemitteilung rausgegangen, die war sehr, sehr interessant. Ab 2025 wird das Turnier tatsächlich ohne Linienrichterinnen und Linienrichter stattfinden. Das ist schon eine krasse Veränderung, weil das irgendwie ja immer so dazugehört hat. Da allein schon, wie die immer ausgesehen haben in ihrer Uniform. Und es gibt auch eine veränderte Finalzeit. Also die Einzelfinals starten jeweils um 16 Uhr dann am finalen Samstag und Sonntag und vorher laufen dann die jeweiligen Doppelfinals ab 13 Uhr. Wie sind deine Gedanken dazu? Wie hast du das alles aufgenommen?
Ja, zu den Linienrichtern habe ich ehrlicherweise keine so große Meinung. Klar, irgendwie schade, dass dann weiterer menschlicher Part verschwindet. Andererseits macht es das Spielen wenig schneller, wenn du sofort weißt, halt aus oder nicht. Mhm. Man kann nicht ganz so viel rumstreiten mit der Maschine. Ich meine, für Djokovic ist es auch positiv, so sinkt die Gefahr, disqualifiziert zu werden. Nein, ist ihm ja nur einmal passiert. Aber was mich jetzt mehr beschäftigt, ist tatsächlich die Änderung bei den Zeiten rund um die Finals. Also wenn wir von britischer Zeit reden, dann beginnen die Endspiele, wie du ja auch schon erwähnt hast, um 16 Uhr, bei uns um 17 Uhr dann. Was für uns, glaube ich, ganz nett ist, also für die meisten, die können dann irgendwo nachmittags noch in Ruhe Kaffee trinken. Für mich ist es ganz gut, weil ich dann wegen An- oder Rückfahrt von der Arbeit nicht einen Teil des Matches verpasse. Was ich mich ein bisschen halt frage, ob 16 Uhr nicht ein Tick spät sein könnte, weil in London geht ja kurz nach 21 Uhr die Sonne in dem Zeitrahmen unter. Wir wissen alle, in so einer Schüssel kann es auch mal ein bisschen früher dunkel wirken. Also Tennisspieler sind auch nicht dafür bekannt, sich später als nötig zu beschweren. Eher im Gegenteil. Also da Tennis immer noch Tennis ist, würde ich auch davon ausgehen, dass die nicht 16 Uhr, sondern eher Richtung 16.15 Uhr mal anfangen. Und Matches dauern immer länger, was auch bekannt ist. Also ich sehe eine Welt, in der ein Herrenfinale um 20.30 Uhr in fünften Satz geht und wir vor der Frage stehen, machen wir jetzt Dach zu oder riskieren wir, es mitten im fünften Satz schließen zu müssen. Und das wäre dann natürlich schon ein heftiger Eingriff ins Match und ich möchte nicht derjenige sein, der danach servieren muss, weil falls der dann das Break kassiert, dann kannst du davon ausgehen, dass danach gute Stimmung in der Bude ist. Ich sehe es fürs Doppel auch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits gut, dass irgendwie die Einzelfinals den Abschluss bilden und das nicht noch so danach so ein bisschen mitschwimmt. Andererseits sind da natürlich einige nach den Einzelfinals dann vielleicht auch noch eher dran geblieben, um sich das Doppel anzugucken, vielleicht auch noch auf Stimmen des Einzelsiegers zu warten. Also auch die Zuschauer vor Ort, gehen wir jetzt davon aus, dass jetzt wirklich alle 3 Stunden deswegen früher kommen, um sich das Doppel anzuschauen? Möglich. Aber es war ja in Wimbledon zum Beispiel oft so, dass dann auch die Karten für den Sonntag halt nach dem Einzel weiterverkauft wurden und dann wirklich die Tennisfans, die halt auch mit Doppel was anfangen konnten, dann reingegangen sind ins Stadion und dort dann für Stimmung gesorgt haben. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass jemand sein Ticket vor dem Einzel verkaufen wird. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich finde auch, dass die Einzelfinals den Abschluss bilden sollten. Ich finde, so muss so ein Turnier eigentlich aufhören und dann hat man eigentlich auch das Interessanteste, Wichtigste so gesehen, so in der allgemeinen Wahrnehmung, würde ich mal sagen. Und dann will man, also es finde ich besser, wenn die Doppel da schon gespielt sind, auf jeden Fall. Was ich übrigens auch ganz gut finde, ist, dass sich der Davis Cup, das Davis Cup Format mal wieder ändert. Einerseits kann man jetzt sagen, oh, jetzt gehen sie da schon wieder ran und da hat sich doch schon so viel getan. Aber man könnte so fast so ein bisschen sagen, back to the roots. Also zusammengefasst fällt die Gruppenphase im September weg. Das, worüber wir uns da so geärgert haben, weil das deutsche Team doch da in China ran musste und es war kein asiatisches Team mit dabei. Also ich will das mal ganz kurz fürs nächste Jahr mal so skizzieren, wie das aussehen wird. Es gibt die Qualifikationsrunde Ende Januar. Da sind dann 26 Teams mit dabei und das ist so klassisch heim und auswärts. Das heißt 26 durch 2, dann bleiben 13 Siegerteams. Die spielen dann im September zusammen mit dem gesetzten Davis Cup Sieger des Vorjahres. Das muss ja dann auf 14, ne? Sonst passt es ja nicht. Die spielen dann nochmal in einem K.O.-Modus gegeneinander, nochmal heim und auswärts. Also da keine Gruppenphase. Ist so ein bisschen so, wie es damals gewesen ist. Von diesen 14 bleiben dann wiederum nochmal 7 Teams, die gewonnen haben, und der Gastgeber kommt dann dazu und die spielen dann nochmal dieses Final Eight Turnier im November, so gesehen das, was wir jetzt auch wieder dann bald vor uns haben. Finde ich eigentlich ganz gut, und auch beim Billie Jean King Cup geht es grob in diese Richtung. Wie findest du die Entwicklung?
Ja, auch positiv. Also ich habe da letztens ja schon klar meine Meinung gesagt, da mache ich es kurz, weil definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich bin jetzt auch nicht mit den Schlachten von Hartford aufgewachsen, ehrlicherweise. Deswegen kann ich auch dem Finaltour etwas abgewinnen, wenn alle Topstars wirklich dabei sind. Nur der Quatsch davor mit den Mini-Turnieren, die dann teils in China stattfinden, der musste einfach weg und da musste man zurück zur alten Lösung mit Heim- und Auswärtsspielen. Ich wäre noch für einen wechselnden Gastgeber, nicht immer Spanien, sondern zum Beispiel wie beim Eurovision Song Contest dann, dass die gewinnende Nation der Ausrichter wird. Wäre bei aktuellen Regeln, du hast es erwähnt, ein Problem, da die Gastgeber ja nicht in Runde 1 ran müssen, aber es wird dann eine ungerade Zahl sonst rauskommen, aber ich fände an sich eine Lösung irgendwie so ganz charmant. Klar ist aber auch, wenn man da einen Bieterwettstreit wie die ITF ausruft, dann kann man natürlich daran mehr verdienen. Und ja, Billie Jean King Cup hast du erwähnt, dass die sich jetzt auch langsam an das Format anpassen und weg vom 12er-Finalformat gehen. Das finde ich eigentlich gut, dass das mehr einheitlich ist.
Ja, da freuen wir uns also drauf. Und natürlich dann alles auch mit Rafael Nadal, ist klar. Das werden wir dann natürlich beleuchten. Und letzte Meldung, die wir hier nochmal mit einfließen lassen wollen, Justin Engel. Der Name ist vielleicht hier und da schon mal wahrgenommen worden in der letzten Zeit. 17 Jahre jung, ganz gut gespielt schon auf der Challenger-Tour. Und der hat jetzt seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Mit 17 würdest du sagen, man muss den mal im Auge behalten?
Ja. Es gibt wieder Hoffnung fürs deutsche Tennis, abseits von Zverev. Nein, im Ernst, aber Justin Engel macht da jetzt schon seit ein paar Monaten ja von sich reden, jetzt eben auch auf der ATP-Tour sogar. Steht auch seit einer Weile schon auf der Liste, mir dessen Spiel mal sich wirklich genauer anzuschauen, was mir jetzt wegen des Urlaubs und danach auch ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen noch nicht so gelungen ist, aber das habe ich auf jeden Fall noch vor. Bin daher noch ein bisschen vorsichtig, was Prognosen betrifft, weil ich zu wenig gesehen habe und ist ja auch noch sehr früh. Aber ein bisschen was habe ich gesehen. Er sieht auf jeden Fall körperlich schon sehr weit für sein Alter aus, hat echt einen richtig guten Aufschlag. Und müssen wir mal schauen, wie das jetzt mit der Sprung auf der ATP-Tour so klappt. Er ist jetzt auf jeden Fall mal der jüngste Sieger in einem Match auf der ATP-Tour seit Alcaraz. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was man mal so stehen lassen kann. Trotzdem, wie gesagt, ich mache mir da in nächster Zeit mal ein genaueres Bild. Wir haben sonst auch unsere Kollegin Sophie, die in der Regel die Junioren sogar noch regelmäßiger als ich verfolgt. Also es wird von uns da ein Update geben und ich bin mir da auch recht sicher, dass das heute nicht das letzte Mal war, dass wir über ihn gesprochen haben.
Ja, und ich mache das immer so, dass ich bei Flashscore die deutschen Spielerinnen und Spieler mit so einem Stern versehe. Dann kriege ich immer eine Nachricht, dann haben sie so und so gespielt. Dann weiß ich immer, okay, das ist gerade passiert aus deutscher Sicht. Vielleicht sollte ich diesen Stern oder diesen Favoritenstatus auch mal bei Justin Engel hinterlegen, damit ich den etwas besser im Auge behalte. So, eine Stunde ist ungefähr vorbei. Eine bunte Folge ist das, glaube ich, geworden. Vielen Dank, Stefan. Wir hören uns dann wieder am 19.11., also nach den ATP-Finals mit einer neuen Folge Crosscourt. Für heute soll es das gewesen sein. Ihr wisst das Ganze, was ich sonst immer noch sage. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns auch über Nachrichten. Da findet ihr auch die Möglichkeiten in den Shownotes, wie ihr uns was zukommen lassen könnt. Stefan, dir vielen Dank und dann bis zum 19.11. Mach's gut.
Macht's gut.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.